Podcast, das Spezial.
Es ist Mittwoch, der 2. Oktober und wir haben uns endlich mal wieder die Zeit genommen für ein Podcast-Spezial. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns noch einmal mit einem Thema, über das wir schon in der Episode 104 am 20. September ausführlich gesprochen haben. Diesmal sprechen wir aber nicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin, sondern mit einem, der direkt dahinter steckt, und zwar mit dem Politiker und Polizeibeamten Norbert Sperling. Es geht um das Thema Messer und Waffenverbotszonen und was dahinter steckt und ob wir sie möglicherweise in Castrop-Rauxel einmal bekommen werden. Also Zonen, in denen Messer verboten sind. Darüber haben wir uns ungefähr 20 Minuten unterhalten, in denen könnt ihr tief eintauchen in die Politik, in die Abläufe in den Behörden und wie ein Polizeibeamter die Situation in Castrop-Rauxel einschätzt. Mein Name ist Tobias Weckenbrock. Gute Unterhaltung, gute Information und viel Spaß mit unserem Podcast-Spezial. Ich begrüße heute in unserem Podcast-Studio Norbert Sperling und vielleicht stellen Sie sich einmal selbst vor, Sie sind politisch aktiv in Castrop-Rauxel.
Genau, ich bin sachkundiger Bürger für die SPD-Ratsfraktion im Betriebsausschuss 1 dieser Stadt. Der beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Warum ist das Ihr Thema?
Mein Thema ist das, weil ich erstens Polizeibeamter bin, zweitens lange der Kreisgruppe Recklinghausen, der Gewerkschaft der Polizei, vorgestanden habe bis Januar diesen Jahres und von daher natürlich auch sehr interessiert bin in diesem Thema und im Grunde genommen auch ein paar Veränderungen vielleicht herbeiführen zu können, zu wollen.
Ganz konkret ist die SPD beziehungsweise im Rahmen der rot-grünen Koalition ja ein bisschen vorgeprescht, sage ich mal in Anführungsstrichen, in besagtem Ausschuss und hat einen Antrag geschrieben, einen Dringlichkeitsantrag sogar, weil der relativ spontan vor der Sitzung noch fertig wurde und eingereicht wurde. Da geht es um Messertaten und sogenannte Waffenverbotszonen. Vielleicht können Sie mit eigenen Worten mal umreißen, was konkret die rot-grüne Koalition da eigentlich fordert.
Also Dringlichkeitsantrag deswegen, weil zum Zeitpunkt des Einbringens des Antrages die Tat von Solingen relativ zeitnah zurücklag, um das mal so zu sagen. Ich glaube, die Dringlichkeit, die ist heute so ein bisschen eingeschränkter gegeben, also nicht mehr so ganz akut, aber gleichwohl wollen wir an dem Thema dranbleiben und haben versucht, es dann über den B1 in den Rat zu lancieren. Hintergrund des Antrages ist, unsere Bürgerinnen und Bürger in Castrop-Rauxel vor Dingen, wo wir glauben, dass die derzeit sich entwickelt oder entwickelt haben, besser schützen zu können. Insbesondere vor Menschen, die mit gefährlichen Gegenständen und mit Waffen im Stadtgebiet unterwegs sind und im Falle eines Falles, zum Beispiel eines entstehenden Konfliktes, möglicherweise auch aus der Not heraus oder vielleicht aus einer Laune heraus, diese Dinge bereit sind anzuwenden. Also das sind Entwicklungen, die man gar nicht so sehr an Zahlen belegen kann, die aber wahrscheinlich latent im Sicherheitsgefühl der Bürger eine Rolle spielen, aber vielleicht auch ein großes Dunkelfeld darstellen, was bis dahin noch nicht so richtig untersucht ist.
Und das können Sie aus Ihrer eigenen Anschauung in der Polizeipraxis so sagen? Sie haben jetzt gesagt, mit Zahlen lässt sich das gar nicht unbedingt belegen. Woher haben Sie dann dieses Sicherheitsgefühl oder Empfinden? Woher nehmen Sie die Erfahrung?
Also es gibt Hinweise aus der Bürgerschaft, aus der Bevölkerung. Es gibt aber auch Hinweise aus der Richtung von Mitarbeitern, zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen, die immer wieder solche Vorfälle schildern, wo wir aber auch immer wieder sagen, wenn so etwas passiert, dann wäre es gut, die Polizei darüber zu informieren. Und das scheint mir durchgängig tatsächlich nicht so zu passieren. Man nimmt das so hin, man nimmt es vielleicht auch in unterschiedlichen Milieus. Ist es vielleicht auch gar nicht so opportun, die Polizei hinzuzuholen, weil man das Gefühl hat oder vielleicht auch so die Anschauung hat, das selber unter sich regeln zu können. Ich finde das aber relativ schwierig, weil insbesondere, wenn solche Dinge dann zum Tragen kommen, also Einsatz von gefährlichen Gegenständen, von Messern, sehen wir ja gerade, wenn die Fälle bekannter werden, und das scheint jetzt die Sensibilisierung auch zu zeigen, dass solche Dinge dann auch bekannt werden, dann endet das gleich immer in schwierigen Situationen für die Opfer.
Die Politik muss so einen Antrag dann ja immer begründen. Und das Antragsschreiben ist einigermaßen ausführlich. Ich glaube, 4 DIN A4 Seiten. Da stehen dann natürlich auch Zahlen drin. Und diese Zahlen haben wir zum Anlass genommen, mal nachzuhören für Castrop-Rauxel. Denn die Zahlen, auf die Sie sich bezogen, waren, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bezogen auf die gesamte Kreispolizeibehörde Recklinghausen. sind also 10 Kommunen inklusive der Stadt Recklinghausen plus Bottrop, die noch mit zum Präsidiumsbezirk dazugehört. Da schrieben sie in diesem Antrag von einer dreistelligen Zahl und vor allem von einem signifikanten Anstieg im Vergleich der beiden Vorjahre. Um, ich weiß nicht ganz genau, 60-70% seien da die Taten bzw. die Vorfälle, wo Messer oder andere Waffen im öffentlichen Raum vorkamen, deutlich gestiegen. Ich habe dann die Polizeibehörde für Castrop-Rauxel mal angefragt, denn ihr Antrag bezieht sich ja aufs Stadtgebiet Castrop-Rauxel. Und da war dann für dieses laufende Jahr von 7 Vorfällen die Rede, bis zu meiner Anfrage, das war Mitte September, 7 Vorfällen, wo Messer dabei waren in der polizeilichen Eingangsstatistik. Bei 7 Fällen habe ich so gedacht, okay, ist das jetzt schon so viel, dass man da jetzt so einen großen politischen Bohai drum machen muss? Was sagen Sie dazu?
Ja, das scheint mir entweder ein Verständnis- oder Übermittlungsfehler gewesen zu sein. Tatsächlich bezogen wir uns auf die Kreiszahlen. Das hat damit zu tun, dass wir unter unterschiedlichen Fraktionen auch so ein bisschen Zusammenarbeit pflegen derzeit. Von daher haben wir diese Zahlen des gesamten Polizeibezirks Recklinghausen zugrunde gelegt und nicht so sehr die lokalen Zahlen, um einfach auch mal einen Trend darstellen zu können und eine Entwicklung darstellen zu können. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, waren das zum Vorjahr 188 Taten und im Jahr 2023, auf das sich die Statistik bezieht, über 360 Fälle. Also schon so ein Fingerzeig. Jetzt kann man sagen, auf Kreisebene ist das immer noch nicht die überbordende Kriminalität. Wir müssen aber 2 Dinge beachten. Zum einen habe ich gerade was über das Dunkelfeld gesagt, was möglicherweise besteht. Das wäre nichts Ungewöhnliches, weil das in vielen Bereichen der Kriminalität tatsächlich existiert. Wenn man davon ausgeht, dass es sich hier in der Regel auch um Konfrontationsstraftaten handelt, wo natürlich tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, zum Tragen kommt, zeigt man das immer sauber bei der Polizei an, kriegt die Polizei auch über Dinge, wo jetzt nichts Schlimmeres passiert, in Anführungszeichen, kriegt Polizei da immer eine Nase dran. Das ist das eine. Das andere ist, wir erfassen in der polizeilichen Kriminalstatistik tatsächlich derzeit nur das Tatmittel Messer. Also alle anderen Waffen, gefährlichen Gegenstände sind keiner gesonderten Betrachtung unterzogen.
Was zählt für Sie noch so dazu?
Also für mich zählen da im Grunde genommen all die Dinge dazu, die im Waffengesetz stehen, also Waffen im technischen und im nicht-technischen Sinne. Oder man kann sich auch beziehen auf die Verordnung zu den Waffenverbotszonen. Da sind halt dezidiert alle Dinge genannt, die man nicht gerne mehr sehen würde im öffentlichen Raum. Da sind aber auch genau die Ausnahmetatbestände genannt.
Wenn man jetzt so darüber Medien verfolgt, dann hört man ja auch da Taschenmesser oder ein Streichmesser, wo man seinen Apfel mit durchschneidet und das Brot mit streicht. Gehört das auch dazu?
Nee, das sind ja gerade die Dinge, die eben nicht dazu gehören, die auch in den Ausnahmetatbeständen ganz klar benannt sind, wo man sich ganz viel Mühe gegeben hat, seitens des Innenministeriums tatsächlich auch solche Ausnahmen klar zu definieren. Deswegen sind die sehr umfangreich. Das betrifft Geschäftsleute, die in den Waffenverbotszonen möglicherweise Gewerbe treiben. Das betrifft aber auch genau die Dinge, die Sie genannt haben. Die Mutter, die ihr Apfelschälmesser mit hat, um, was weiß ich, ins Freibad zu fahren. Solche Dinge sind ausgenommen.
Jetzt machen wir uns aber in dieser Sache trotzdem nochmal ehrlich. Es gibt ja Waffenverbotszonen in NRW, wenn ich richtig informiert bin, genau 3. Und die sind in Köln, in Düsseldorf und in Hamm in Westfalen, glaube ich. Das sind Großstädte, das ist bei Weitem nicht Castrop-Rauxel. Und wenn ich von 7 Fällen spreche, dann haben wir auch die Polizei dazu befragt, wo sind denn Messer aufgetreten für die Polizei in Castrop-Rauxel? Das waren 7 unterschiedliche Stellen. Eine Ampel in Henrichenburg, ein Wohnheim für, ich sag mal, schwer erziehbare Jugendliche hinterm Bahnhof und so. Also wirklich vollkommen dezentral. Wieso wollen Sie dann für Castrop-Rauxel eine Waffenverbotszone und wo?
Ja, weil wir genau darauf eingegangen sind, also nicht das, was das Hellfeld betrifft, sondern wir sind darauf eingegangen und haben uns die Sorge gemacht, was ist eigentlich im Dunkelfeld, was passiert eigentlich da? Und die Erfahrung eigentlich zeigt, aus polizeilicher Sicht zeigt eigentlich, dass wir damit rechnen müssen, wenn wir es näher untersuchen, dass die Probleme größer sind, als wir die derzeit durch belegbare Zahlen tatsächlich darstellen können.
Das heißt, meinen Sie in Wohnungen, also im Privateigentum, oder meinen Sie auf der Straße, aber nur in der Tasche, wo oder im Dunkeln oder wo Drogenumschlagplätze sind, oder was meinen Sie denn?
Also wir reden über den öffentlichen Raum, und zwar da, wo wir möglicherweise bestimmte Verhaltensauffälligkeiten haben, wo vielleicht die Kriminalpolizei, die kriminalpräventive Städtebaulichkeit nicht so zueinander passt, wie es eigentlich sein sollte. Wir reden darüber, über Örtlichkeiten, wo viel Publikumsverkehr ist, überall da, wo im Grunde genommen, ja, wo wir vielleicht auch Brennpunkte identifizieren. Für Recklinghausen zum Beispiel gibt es da ja den Brennpunkt Recklinghausen Süd, für Castrop gibt es den möglicherweise Brennpunkt Habinghorst. Es gibt vielleicht auch andere Städten der Begegnung, wo viel Fluktuation, noch so viel Publikumsverkehr sind und wo es auch häufiger zu Konfrontationen gibt, zumindest in verbaler Art. Das sind die Verkehrsknotenpunkte in Castrop-Rauxel.
Also Busbahnhof und Hauptbahnhof, meinen Sie, Berliner Beispiel, Platz, genau. Das hatten Sie auch so genannt, glaube ich, dann genannt. Im Antrag.
Ja. Zur Wahrheit gehört, das ist ein Prüfauftrag. Und okay. Zur Wahrheit gehört auch, und jetzt
kommen. Was heißt das? Vielleicht können Sie das einmal übersetzen.
Prüfauftrag heißt, die Verwaltung hat diese Prüfung, wenn dieser Antrag durch den Rat irgendwann beschlossen wird, hat die Verwaltung den Auftrag zu prüfen, ob solche Verbotszonen in Castrop-Rauxel an den benannten Stellen, vielleicht aber auch an völlig anderen Stellen Sinn machen, die man identifiziert hat, wo solches Zusammenleben stattfindet, wo es aber auch zu solchen Konfrontationen kommt.
Aber nochmal ganz kurz, eine Verbotszone hätte ja jetzt den Täter von Solingen nicht abgehalten, sein Messer zu nehmen und da wahllos Menschen zu töten.
Das hätte den terroristischen Täter nicht abgehalten, aber auch den Täter, der sich in einer erkennbar die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand befindet. So heißt es ja, wenn Menschen verwirrt sind und psychisch vielleicht erkrankt sind, hält es solche Täter natürlich nicht ab. Es hält die Alltagskriminalität ab, die möglicherweise aus Gelegenheit und aus der tatsächlichen Möglichkeit besteht.
Das heißt, die sehen ein Schild und denken, ach nee, hier nimmst du besser kein Messer mit hin.
Nee, oder die was? Sehen ein Schild und nehmen Messer mit und werden dann aber, wenn sie aufkippen, tatsächlich sanktioniert. Das ist ja genau das, worauf eine solche Waffenverbotszone abzielt.
Und nur der Straftäter ist ja meistens davon überzeugt, dass er nicht erwischt wird, und deshalb wird ihn ja hohe Strafe vielleicht auch nicht von seiner Tat abhalten.
Ja, wenn man die Zahlen sieht, je schwerer die Straftaten in Deutschland bewertet sind, desto weniger Fallzahlen haben wir, dann scheint es ja vielleicht doch eine Art der Generalprävention zu geben.
Also mehr Morde als Taschendiebstähle, meinen Sie jetzt?
Mehr Morde weniger Morde als Taschendiebstähle als Beispiel, vielleicht ein hinkendes Beispiel, aber im Grunde genommen scheint es ja so zu sein, dass je geringere Auswirkungen in Anführungszeichen eine Straftat hat, desto eher glaubt der Täter, er könne nicht erwischt werden.
Wir waren jetzt beim Thema Prüfauftrag, Sie wollten da noch was ergänzen, ich habe Sie unterbrochen.
Ich wollte noch dazu sagen, dass erstens dieser Prüfauftrag natürlich erstmal die Verwaltung in die Lage versetzt mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen, denn das ist zuständig für die Überprüfung. Ist es möglich, eine solche Waffenverbotszone einzurichten? Und sie muss es tun, zusammen mit dem Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste, um zu dem Ergebnis zu kommen, ja, es gibt eine solche Lage, die zulässt, eine solche Waffenverbotszone einzurichten. Also im Grunde genommen ein polizeiliches Problem. Der Innenminister hat dazu, glaube ich, eine Haltung, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ein Abgeordneter hat mit ihm darüber ein Gespräch geführt und sagt so, im Geiste seines 10-Punkte-Planes sei es durchaus so, dass man auch anregen könne. Die Prüfung hat aber weiterhin das PP Recklinghausen tatsächlich in der Hand.
Aber auf Basis dieser 7 Fälle von 2024 bisher werden Sie doch niemals sowas durchkriegen. Dann ist es doch nur ein Show-Antrag für die politische, für die politische Außendarstellung, oder?
Das ist eine Frage. Bei der Einrichtung der Waffenverbotszonen in den anderen Städten gibt es ja möglicherweise ähnliche Situationen, die am Ende aber auch dazu geführt haben, dass man sich des Problems vielleicht doch tiefer und intensiver annimmt. Also vielleicht kann ich den Innenminister mal zitieren, was er insbesondere zur Einrichtung.
Man muss einmal dazu sagen, Herbert Reul ist von der CDU, ja. Sie sind von der SPD, ja. Aber offenbar nicht unbedingt immer unterschiedlicher Meinung, was das Thema innere Sicherheit angeht.
Wenn wir die Fachlichkeit betrachten, sind wir nicht immer auseinander, das ist tatsächlich so.
Sie sind Polizeibeamter.
Genau. Also der Innenminister hat gesagt zu den eingerichteten Waffenverbotszonen, mit den Waffenverbotszonen machen wir die Straßen ein Stück weit sicherer, vor allem an Orten und Plätzen, an denen es immer wieder zu Straftaten kommt und an denen sich viele Menschen aufhalten. Sollen sich die Bürgerinnen und Bürger wieder wohler und sicherer fühlen können. Das ist ein Zitat aus der Verordnung zur Einrichtung von Waffenverbotszonen. Und da spielen ja viele Dinge eine Rolle, nicht so sehr die konkreten Zahlen, die da vorliegen, sondern tatsächlich auch Dinge, Umstände. Es treffen sich viele Leute, möglicherweise gibt es ein Straftatenlagebild an diesen Orten. Ich habe keine Ahnung, ob man auf Basis dieser Aussage nicht auch eine Philosophie, eine Haltung dazu erzeugen kann, was ist eigentlich notwendig, um die Situation in den Kommunen zu verbessern.
Klar ist, notwendig für die Einrichtung einer Verbotszone wäre auch ein Kontroll- und Sanktionsmechanismus, und das würde immer auch bedeuten, man braucht dafür Personal. Das heißt, es muss jemand da sein, der eine Verbotszone auch überprüft, sonst kann man sie eigentlich direkt sein lassen. Könnte die Polizei das überhaupt schaffen?
Also aus meiner Sicht ist so ein Instrument nicht unbedingt, ist es zu einem solchen Instrument nicht unbedingt erforderlich, verstärkt Personal einzusetzen, sondern tatsächlich aus den Tätigkeiten, die die Polizei ohnehin wahrnimmt, wenn man sich überlegt, dass es bestimmte Orte gibt, wo die Polizei ohnehin sowieso häufiger ist, dass man im Rahmen dieser Tätigkeiten tatsächlich Werkzeuge an die Hand gibt, um zu kontrollieren. Das allein durch die Einrichtung einer Waffenverbotszone wird es keine Möglichkeit geben, Kontrollen auszuüben. Das wird in der Verordnung auch offen gelassen im Grunde genommen. Also die Waffenverbotszonen sind eingerichtet und dann haben sie tatsächlich einen Umstand, ich darf hier keine Waffe mitführen.
Die Kontrollen, das heißt, wenn da eine Gruppe von 8 jüngeren Männern steht, könnte man als Polizei in der Waffenverbotszone sagen, jetzt ist auch noch Freitagabend 22 Uhr, da gehen wir mal hin und kontrollieren.
Oder? Dann brauchen sie immer noch die Eingriffsbefugnisse, müssen die begründen. Sie müssen also tatsächlich einen bestimmten Gefahrengrad begründen. Sie müssen das sachlich im Grunde genommen die Umstände begründen, warum sie jetzt einschreiten, die Identität feststellen und beispielsweise Durchsuchungsmaßnahmen vornehmen. Das ist in der Regel nach dem Polizeigesetz.
Was könnte ein Grund sein?
Ein Grund könnte zum Beispiel sein, also wir haben polizeiliches Erfahrungswissen, wir haben vielleicht auch Erkenntnisse über Personen, die wir schon mal kontrolliert haben. All diese Dinge könnten dazu gereichen, um beispielsweise, oder konfrontatives Verhalten vielleicht vor Ort auch schon, könnten dazu gereichen.
Also ein bisschen pöbeln oder?
Beispielsweise könnten dazu gereichen, eine solche Eingriffsbefugnis zu generieren, hätte ich fast gesagt.
Aber das müsste eine Durchsuchung sein, eine körperliche, also man müsste abtasten oder müsste man einfach sagen, bitte gebt mir all eure Waffen und dann tschüss.
Also die Frage des Umgangs mit Menschen, die vielleicht problematisches Verhalten an den Tag legen, ist ja aus Eigensicherungsgründen möglicherweise auch schon mal ein Hinweis, wenn sie sich an eine Situation begeben, wo die Möglichkeit besteht, dass jemand auf einen gefährlichen Gegenstand zurückgreift, dann werden sie aus Eigensicherungsgründen, um den Einsatz sicher abarbeiten zu können, schon durchsuchen.
Kann man aber nicht, selbst wenn da nur 8 Leute sind, kann man es zu zweit als Streifenbesatzung oder Bezirksdienst nicht machen, ne?
Das müssen die Kollegen vor Ort tatsächlich entscheiden, aber das ist ja die Situation, die sie heute genauso haben im Grunde genommen. Sie haben dann nur eine Sanktionsmöglichkeit, die sie jetzt nicht haben. Also es ist ja die Frage, ob wenn sie eine solche Gruppe vor Ort antreffen, dann ist ja heute schon möglich, die sich eben nicht so verhalten, wie es sich gehört, um das mal so zu sagen. Also es gibt vielleicht schon eine Konfrontation, es gibt vielleicht schon Pöbeleien dergleichen mehr oder es gibt die Belästigung von Passanten, das ist ja auch das, was wir häufiger hören. Dann haben sie ja heute schon die Möglichkeit einzuschreiten nach dem Polizeigesetz, aber sie haben eben keine Sanktionsmöglichkeit, weil vor Ort das Mitführen von bestimmten Dingen möglicherweise nicht verboten ist. Okay. Es sei denn, die Dinge fallen unter das Waffengesetz, dann sind wir wieder in einem anderen Bereich, da muss man wieder anders prüfen und das ist dann
immer eine Einzelfall. Dafür braucht man die Zone aber auch nicht.
Dafür bräuchte man tatsächlich die Zone nicht, weil das Waffengesetz ja bundesweit gilt. Es wäre natürlich auch, manche Kritiker sagen ja, wie wäre es denn, wenn wir das Waffengesetz ändern und bundesweit genau solche Voraussetzungen schaffen? Da sind wir
als Polizei gesprächsbereit. Überall wäre quasi.
Ja, ob sie das durchsetzen können im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit allen politisch Beteiligten auf allen Ebenen, ist, glaube ich, fraglich und schwierig. Aber auch da wären wir an der Seite derer, die sagen, das wäre vielleicht eine bessere Lösung.
Bringen wir noch eine politische Locke bitte rein. Als Sie den Antrag verlesen und begründet haben, hat die CDU sich ein bisschen gewundert in dem besagten Ausschuss, dass die rot-grüne Koalition mit so einem Thema innere Sicherheit mit einem Dringlichkeitsantrag um die Ecke kommt und die CDU das ja eigentlich immer so als ihr Thema auch geclaimt hat bisher. Wollen Sie das jetzt verstärkt tun? Wir wählen 2025 nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch einen neuen Stadtrat, einen neuen Kreistag, einen neuen Bürgermeister. Ist das jetzt das SPD-Thema für die Wahl 2025?
Ich glaube, das ist nicht das SPD-Thema für die Wahl 2025, sondern das ist das Thema aus meiner Sicht für alle politisch Verantwortlichen, um Zusammenleben in dieser Gesellschaft wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Also ich will daraus gar kein Wahlkampfthema machen. Wir diskutieren darüber übrigens auch schon eine längere Zeit, seit Anfang des Jahres. Also solche Anträge, bis die mal reifen, damit sie eingebracht werden können oder bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eingebracht werden, diskutieren wir natürlich auch innerhalb unserer eigenen Organisation sehr tief und was geht nicht. Und die Einbringung des Antrages hat jetzt nochmal erbracht, dass man vielleicht nochmal tiefer drüber nachbringen muss, welche Parameter muss man eigentlich noch einarbeiten in dem Antrag, damit er tatsächlich auch dazu führt, das Bewusstsein aller am Prozess Beteiligten zu schärfen.
Das heißt, wie geht's jetzt weiter? Kurzer Ausblick noch.
Es geht jetzt weiter, dass wir in der interfraktionellen Runde des Stadtrates über diesen Antrag diskutieren.
Das ist ein Zusammenkommen der Fraktionsvorsitzenden mit der Stadtverwaltungsspitze, glaube ich.
Ne? Erstmal, glaube ich, der Fraktionsvorsitzenden, damit man den Antrag erklärt, damit alle auf dem gleichen Sachstand sind. Ich glaube, das gebietet auch die Fairness und von daher ist das auch ein gutes Instrument. Da werden wir über den Antrag sprechen, wir werden über die Änderungen, die wir eingepflegt haben, sprechen und werden natürlich auch darüber sprechen, welche Aussichten auf Erfolg das in Zusammenarbeit mit dem PP Recklinghausen und am Ende mit dem verlängerten Arm des Innenministeriums, das ist nun mal das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste, welche Aussichten auf Erfolg ein solches Vorgehen hat.
Was glauben Sie?
Ich bin gar nicht sicher, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich hatte natürlich auch die Diskussion mit meiner Behördenspitze, die sehen es, glaube ich, ein bisschen nüchterner als ich. Ich glaube, wir müssen aber das vom Innenminister auch in der Verordnung niedergelegte Zitat vielleicht auch so ein bisschen in die Philosophie solcher Instrumente mit einbeziehen und müssen alles tun, um die Gesellschaft oder das Zusammenleben der Gesellschaft wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich habe das schon mal gesagt. Wir müssen versuchen, unsere Regeln hier wieder durchzusetzen, die wir für uns definiert haben als Mehrheitsgesellschaft, die zu einem gedeihlichen Zusammenleben führen. Und da gehören Waffen aus meiner Sicht überhaupt nicht dazu. Und das ist im Grunde der Geist des Antrages, nicht mehr und nicht weniger.
Sagt Norbert Sperling, der ist sachkundiger Bürger im Betriebsausschuss 1, Polizeibeamter und hat in diesem Sinne einen Antrag der rot-grünen Koalition in Castrop-Rauxel erklärt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und sage herzlich Glück auf.
Ich danke auch. Glück auf.
Euch hat diese Spezialausgabe des Podcasts gefallen? Dann hinterlasst doch bitte einfach mal eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Oder empfehlt uns einfach mal eurem Onkel, eurer Schwester oder einem guten Freund, der sich auch mit Themen in Castrop-Rauxel auseinandersetzen möchte. Das würde uns total helfen, das würde uns freuen und noch mehr würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf ruhrnachrichten.de besuchen kommt und vielleicht sogar ein Plus-Abo abschließt. Das gibt's gerade relativ günstig, 4 Wochen für 1 Euro seid ihr dabei, dann erfahrt ihr dort immer alles zuerst. Vielen Dank und herzliche Grüße, euer Tobias Weckenbrock. Glück auf! Thank you.